Soundcheck Politik, der Podcast mit Andreas Stoch.
Immer nur zu meckern auf das blöde Scheißsystem, das ist schön bequem. Du bist nicht Teil der Lösung, du bist selber das Problem und feige außerdem. Sei nicht so unsportlich, es geht nicht ohne dich. So funktioniert das nicht, es geht nicht ohne dich. Demokratie ist kein Fußballspiel, bei dem du nur Zuschauer bist. Ihre Feinde machen überall mobil. Ich hoffe, dass du nicht vergisst. Freiheit ist keine App aus dem World Wide Web.
Heute mit den Ärzten. Willkommen zu Soundcheck Politik, meinem Podcast, in dem ich euch, ihr wisst es, alle zwei Wochen begrüßen darf. Und in Soundcheck Politik geht es um die großen und kleinen politischen Fragen. Und es geht natürlich auch um Musik. Und mit wechselnden Gästen spreche ich nicht nur über aktuelle politische Herausforderungen, sondern natürlich auch über die Musik und andere Leidenschaften meiner Gäste. Und deswegen freut es mich sehr, heute den Inhaber des Lehrstuhls für Kommunikationswissenschaft an der Universität Hohenheim, Professor Dr. Frank Brettschneider, begrüßen zu dürfen. Denn zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören die Verständlichkeitsforschung, die politische Kommunikation, dabei insbesondere auch die Wahlforschung und das Kommunikationsmanagement. Lieber Dr. Brettschneider, ich freue mich sehr, Sie heute hier begrüßen zu dürfen.
Ich mich auch, Herr Stoch.
Ja, und wir leben ja in politisch aufregenden, aufgeregten Zeiten. Deswegen wollte ich mit Ihnen mal mit einem kleinen Gedankenexperiment einsteigen. Mit einer Frage. Stellen Sie sich doch mal vor, Sie wären Bundeskanzler und würden in einer Koalition mit drei Parteien regieren. Zwei Parteien der linken Mitte und einer Partei eher rechts der Mitte. Die Partei rechts der Mitte hat die Angewohnheit, alle gefundenen Kompromisse in Frage zu stellen und kommuniziert in jeder ihrer Äußerungen, dass sie eigentlich nicht so ganz hinter dieser Koalition steht. Wie würden Sie als Bundeskanzler damit kommunikativ umgehen?
Das ist jetzt ein sehr weit hergeholtes Beispiel, zu dem mir relativ wenig einfällt. Nein, ernsthaft, schwierige Situation. Ich würde unterscheiden zwischen der internen Kommunikation und die ist angewiesen auf die Bereitschaft aller Beteiligten, dass sie auch wirklich zu einer Lösung kommen wollen. Was da passiert ist, kann ich nicht beurteilen, war nicht dabei. Da sind wir darauf angewiesen, was so erzählt wird. Und da hat jeder seine eigene Geschichte. Ich nehme den Bundeskanzler ab, dass er versucht hat, zu Lösungen zu kommen. Das andere ist die Kommunikation nach außen. Und das würde ich ein bisschen anders machen als Scholz. Ich würde kommunizieren.
Und Sie sprechen genau den Punkt an, der natürlich für ein Funktionieren der Demokratie, aber gerade auch innerhalb einer Regierungskoalition notwendig ist, nämlich, dass man fähig ist, Kompromisse zu schließen. Also ich glaube, das ist ein Lebenselixier unserer Demokratie, nämlich die Kompromissfähigkeit. Sehen Sie, gerade auch wenn Sie die Wahrnehmung von Politik betrachten, also wie wir Darstellung von Politik auch über Medien haben, sehen Sie da, ich sage jetzt mal, auch noch eine Wertschätzung für den Kompromiss? Oder haben wir nicht die große Gefahr, das ist so ein bisschen meine Befürchtung, dass man sehr stark in Schwarz-Weiß-Betrachtungen fällt und der Kompromiss sozusagen dann immer irgendwas weniger ist als das, was man vermeintlich gut finden würde?
Ja, unbedingt. Der Kompromiss wird nicht ausreichend wertgeschätzt. Im Gegenteil, oft wird er sogar verächtlich gemacht. Und wenn dann Parteien Kompromisse eingehen, wird das als Schwäche oder als Niederlage gekennzeichnet. Das ist einerseits eine Frage, wie man untereinander miteinander redet und umgeht miteinander. Das andere ist aber auch die Berichterstattung darüber. Wenn wir uns anschauen, wie wird etwa in Berlin Konflikt und Politik dargestellt, dann häufig unter einem taktischen Aspekt. Wer hat jetzt gegenüber wem gerade wieder einen Vorteil errungen? Wer hat wem vors Schienenbein getreten? Und es geht weniger um die Frage, was sind denn die Positionen für die eine und für die andere Seite? In der Regel haben ja alle Seiten für sich genommen begründete Positionen. Und die Frage ist, wie kommt man zum Ausgleich? Und wenn man keine absolute Mehrheit hat, dann ist der Kompromiss notwendig. Ich würde sagen, der ist sogar notwendig, wenn man eine absolute Mehrheit hat. Es geht ja darum, dann große Teile der Bevölkerung mitzunehmen und zu tragfähigen Lösungen zu kommen. Das geht nur im Kompromiss.
Also ich denke auch, wenn man, nehmen wir mal den Fall einer absoluten Mehrheit, in Deutschland, glaube ich, gibt es gerade mal das Saarland, in dem die SPD ja noch mit einer absoluten Mehrheit regiert. Auch dort wird es ja um das Finden von Kompromissen gehen, weil innerhalb dieser Regierungspartei ja durchaus auch eine Spannweite von Meinungen und Auffassungen besteht. Deswegen hat mich jetzt eben auch in der aktuellen Regierungskonstellation schon auch ein bisschen verwundert, dass, ich sage jetzt mal, der Kompromiss vielleicht nicht in der, also nicht von allen gleichermaßen gesucht wurde, weil man ja immer versucht hat, auch in der Außendarstellung, das war ja, glaube ich, auch bei der FDP zu spüren, seit mindestens über einem Jahr, würde ich mal sagen, dass man immer versucht hat, das eigene Profil sozusagen zu schärfen. Und mit dem Begriff, das eigene Profil zu schärfen, wurden ja tatsächlich dann Einigungsbereitschaft und Fähigkeit im Inneren eher konterkariert. Oder wie haben Sie das wahrgenommen?
Ja, würde ich auch so sehen. Kompromisse sind ja viele eingegangen worden. Wenn ich an die Grünen denke, die haben die eine oder andere Kröte geschluckt. Ich vermute mal die SPD auch und die FDP in Teilen ebenso, wenn es um Klimapolitik ging, zumindest zu Beginn. Das ist ja bei drei so ungleichen Partnern, die einerseits ihre Wählerinnen und Wähler zufriedenstellen müssen, andererseits aber das Land regieren müssen. Gab ja keine anderen vernünftigen Mehrheiten. Ist es eigentlich immer eine Frage, welchen Weg will man wählen? Will man entweder hingehen und sagen, in allen Fragen suchen wir den kleinsten gemeinsamen Nenner, dann passiert nicht viel und dann entsteht ganz schnell Unzufriedenheit. Oder wählt man ein Modell, wo man sagt, jede Partei hat ihr Feld, das ihr besonders am Herzen liegt und in dem kann sie mehr verwirklichen als in den anderen. Und dann geht in diesen Bereichen was voran und die anderen schlucken dann eben mal in der Zeit. Hinzugehen und zu sagen, ich will überall das Maximum für mich rausholen, das kann gar nicht funktionieren. Ich glaube, die Koalition ist am Anfang ganz gut gestartet. Da hatte man so diese Vorstellung, jeder bespielt sein Feld, Digitales, Ökologie, Soziales. Davon ist man dann aber relativ rasch abgekommen. Ich glaube auch, weil der Geldhahn zugedreht wurde, unter anderem vom Bundesverfassungsgericht.
Und das ist jetzt aber wirklich nur eine Frage, die ich an Sie als Beobachter stelle, also sehr subjektiv geprägt. Ich versuche das immer so ein bisschen in diese Sportsprache zu übersetzen, weil ich tatsächlich von klein auf Sport gemacht habe. Und ich denke mir immer, wenn du Mannschaftssport betreibst, dann wirst du dann auch als Teil einer Mannschaft erfolgreich sein und auch gelobt werden, wenn du etwas für den Erfolg der Mannschaft tust. Wenn du, sage ich jetzt mal, regelmäßig den eigenen Spielern vors Schienbein trittst oder gar aufs eigene Tor schießt, dann mag das zwar da seine Gründe haben, die in dir stecken, aber so richtig erfolgreich wird das Ganze nicht. Ich nehme diese Analogie, weil ich mir denke, wie wirkt es auf Menschen? Wie wirkt es auf Bürgerinnen und Bürger, die gar nicht so nah an politischen Detailfragen dran sind? Wie nehmen die das atmosphärisch wahr? Und da ist so ein bisschen meine Befürchtung, und da wollte ich Sie fragen, ob Sie die teilen, dass das ja durchaus auch, ich sage jetzt mal, unter dem Aspekt, die Parteien des demokratischen Spektrums, wie auch immer Sie das nennen wollen, sind quasi nicht in der Lage, gemeinsam Lösungen zu finden. Und da geht es nicht nur um die Frage innerhalb einer Regierung, sondern ja auch in Zusammenarbeit mit der Opposition. Ich rede jetzt von der konstruktiv arbeitenden Opposition, die es ja geben sollte. Wie nehmen Sie das wahr, was die Wirkung nach außen geht? Zum Thema Demokratievertrauen, aber auch Vertrauen in die Institutionen, in den Staat selbst.
Ja, das sehen wir ja ganz deutlich. Brauchen wir nur einen Blick in die Umfragen werfen über die Jahre hinweg, die andere durchführen, auch welche, die wir selbst durchführen. Das Vertrauen geht flöten und es verbreitet sich mehr und mehr. Die Vorstellung, Politikerinnen und Politiker zerreden alles, aber sie kommen nicht zu Ergebnissen. Und das stimmt in Teilen, aber eben auch nur in Teilen. Also sehr viele Dinge werden ja angegangen und gelöst und manchmal ist das eben schwierig. Die Rechtspopulisten machen sich genau das zunutze und versuchen dann zu erzählen, da ist ein Klüngel, dem geht's nur um sich und die bemühen sich gar nicht um Lösungen für das imaginäre Volk, das angeblich einen einheitlichen Volkswillen hat. Und dann preisen sie sich als Lösung an und sagen, die sogenannte Lügenpresse einerseits und die politischen Eliten andererseits, das seien die eigentlich bösen Buben in dem Spiel. Insofern ist es doppelt notwendig, dass man auch in der Regierung zu diesen Kompromissen kommt. Mhm. Einerseits, um Dinge voranzutreiben, andererseits, um diesen Frust gar nicht erst entstehen zu lassen und nicht größer werden zu lassen. Das Allerfalscheste ist, dann auch noch Öl ins Feuer zu gießen.
Ja. Da stimme ich Ihnen voll und ganz zu. Die Frage, die sich mir dann immer stellt, wenn Sie dann mit Bürgerinnen und Bürgern über deren Wahrnehmung von politischer Auseinandersetzung reden, dann ist ja auf der einen Seite immer mal wieder der Satz zu hören, ja, früher, da waren die Parteien noch klarer voneinander zu unterscheiden. Ja, also dann werden dann ganz gern so Personen wie Franz Josef Strauß ausgepackt oder Herbert Wehner oder wer auch immer. Und auf der anderen Seite eben das Phänomen, dass man das Gefühl hat, geht's da wirklich um die Lösung der Sache oder geht's um so eine Art ritualisiertes sich bekämpfen? Ich höre beides, nur ich wird für mich nicht klar, wie man diesen Widerspruch auch auflösen soll und neige eigentlich dazu zu sagen, ich glaube, gerade in Zeiten, in denen Menschen verunsichert sind, aufgrund verschiedener Veränderungen, Umbrüche, die ja stattfinden, dass, ich sage es mal, sowas wie Lösungsfähigkeit eher wieder Vertrauen erzeugt als die Polarisierung, denn die Polarisierung letztlich ja auch zu einer Verschärfung des politischen Dialogklimas führt und dann wiederum diese Verschärfung natürlich denen dient, die von vornherein mit einer sehr verschärften Argumentation reingehen.
Ja, ganz genau. Und dass da Bürgerinnen und Bürger aber auch differenzieren, sehen wir ganz schön. Wem vertrauen Sie im politischen Bereich am meisten? Der kommunalen Ebene, dem Bürgermeister, der Bürgermeisterin, dem Gemeinderat. Mhm. Und da sehen Sie tatsächlich, zu welchem Zweck wird politisch gehandelt und oft ja sogar gar nicht parteipolitisch. Ja. Vielen Gemeinderäten haben wir ja noch nicht mal Parteien, sondern dann Bürgerlisten. Und wenn wir Parteien haben, dann arbeiten die zumindest mal in den mittleren und kleinen Kommunen sehr, sehr konstruktiv an Sachfragen zusammen. Wir sehen es an einem zweiten Beispiel. Während Corona war das Vertrauen in die staatlichen Akteure sehr hoch. Mhm. Wenn man gesehen hat, man braucht einen schützenden Staat, man sieht auch, er bemüht sich in einer schwierigen Lage, das Bestmögliche für den Schutz der Bevölkerung zu tun. Erst als das parteipolitisiert wurde, als auch da versucht wurde, sein politisches Süppchen zu kochen, ging dann das Vertrauen zurück. Mhm. Und insofern, ja, das Lösen von Problemen steht im Mittelpunkt. Mhm. Die Sprache ist aber auch nicht ganz unwichtig und das Suchen von Kompromissen auf dem Weg dahin zu diesen Lösungen, die dann auch länger als einen Tag halten. Ja. Aber kommt noch, Sie hatten dieses schöne Fußballbeispiel genannt oder Mannschaftssportbeispiel. Aus meiner Sicht kommt dann aber auch was dazu. Es braucht, wie sagt man so schön, den Führungsspieler oder die Führungsspieler. Also diejenigen, die auch mal, wenn es nicht so läuft, die Ärmel hochkrempeln oder die Stutzen gerade ziehen und den Ton angeben. Und da hat aus meiner Sicht der Kanzler zu wenig getan. Das war doch sehr verhalten. Und wenn er mal was von sich gab, dann war das der Doppelwumms oder die Zeitenwende. Ja. Also gar nicht so recht zu seinem Stil passend etwas Übertriebenes. Ja. Oder wie haben Sie das wahrgenommen?
Also mir ging es so, dass ich natürlich schon das ein oder andere mitgekriegt habe, an welchen Stellen innerhalb der Regierung hart gerungen wurde. Ich war an den Koalitionsverhandlungen beteiligt, hatte da im Herbst 21 das Gefühl, dass dieser Aufbruchsgeist wirklich alle drei Partner erfasst hatte. Das war ja auch durchaus nachvollziehbar, nachdem die sogenannte Große Koalition ja doch irgendwo sich in einem, ja, wie soll ich sagen, in einem gegenseitigen Blockieren dann irgendwann mal verfangen hatte. Und es war so ein Aufbruchsgeist da. Dann gab es aber natürlich auch externe Umstände wie den Beginn des Ukraine-Kriegs, die nochmal komplett neue Wahrheiten erzeugt haben, auch Notwendigkeiten. Und ich hatte so das Gefühl, 22 hat es noch gut funktioniert. Da haben sich alle noch unter diesen gemeinsamen Erfolg irgendwie zusammenfinden können. Und mit Beginn 23 Debatte um das Heizungsgesetz habe ich so das Gefühl gehabt, da ging sozusagen das Verbindende verloren. Und was die Rolle des Kanzlers angeht, ich glaube, der hat tatsächlich 3 Jahre lang innerhalb dieser Regierung, das hat er mir auch mal persönlich gesagt, darum gerungen, dass das auch funktioniert und dass man diese Kompromisse, so schwierig sie auch waren, erreichen kann. Das ist nach außen aber dann oft als sehr, sehr schwergängig empfunden worden. Mhm. Und was er nicht gemacht hat, das ist eben sein Stil, quasi Koalitionspartner öffentlich zu kujonieren. Das hat er nicht getan. Das war ja auch aus der eigenen Partei immer wieder die Forderung. Jetzt soll er mal auf den Tisch hauen. Ja, ich weiß nicht, ob es dann das Khrushchev-Bild war mit dem Schuh aufs Pult oder so. Aber man hatte schon das Bedürfnis mal, dass er deutlichere Ansage macht. Das hat er öffentlich nicht gemacht. Das hat er jetzt dann gemacht, nachdem er den Finanzminister entlassen hatte. Da hat man auch das Gefühl gehabt, da entlädt sich mal so ein bisschen was. Aber ich glaube tatsächlich, dieses Ringen um Lösungen hätte er auch nach außen besser erkennen lassen müssen.
Ja, und gar nicht unbedingt auf den Tisch hauen. Ja. Und die Vorstellung, die finde ich, passt nicht zu dem, was wir an Debattenkultur uns eigentlich wünschen. Aber das Erläutern, also das, was jetzt im Nachhinein alles kommt, sagen wir, da waren die Bemühungen um Kompromisse, da war die Anstrengung zusammenzukommen, hat dann eben nicht mehr geklappt, das schon vorher zu erzählen, diese Geschichte und damit auch eher noch einen Einblick zu geben in, wie funktioniert das mit diesen drei recht ungleichen Partnern? Ja. Und wenn das von Journalistinnen und Journalisten nicht aufgegriffen wird, weil es eben nicht den Nachrichtenfaktoren entspricht, dann müssen es die eigenen Kommunikationswege sein.
Ja. Und jetzt sind wir alle überrascht worden auf dem Weg zu einer deutlich vorgezogenen Bundestagswahl. Wir werden eine, denke ich, deutlich kürzere, vielleicht auch kompaktere Auseinandersetzung nach einem Jahreswechsel haben. Jetzt haben wir ja ein Problem. In Wahlkampfauseinandersetzungen wird natürlich immer stärker polarisiert, gerade auch in der Kommunikation, wo es doch, wie wir es gerade festgestellt haben, auch darum geht, verbindende Linien wiederum herzustellen. Und jeder weiß es, am Tag nach der Wahl wird es darum gehen müssen, Bündnisse zu schließen, anschlussfähig zu sein mit seinen Positionen. Sehen Sie da, ich sage jetzt mal, in diesen jetzt vor uns stehenden Wochen und Monaten des Wahlkampfs auch nochmal, ich sage jetzt mal, eine durchaus kritische Situation? Wir haben ja in den Umfragen durchaus Kräfte wie die AfD oder auch das BSW, die ja gerade, ich sage jetzt mal, die Schmerzpunkte, die sogenannten Triggerpunkte der Gesellschaft ganz bewusst als Themen nehmen, aufnehmen, Stimmungen aufnehmen. Sehen Sie da jetzt auch in dieser Wahlauseinandersetzung nochmal ein polarisierendes Moment?
Na, ich hoffe nicht. Also die von Ihnen angesprochenen, die werden polarisieren. Das machen sie aber schon die ganze Zeit. Haben damit in bestimmten Gruppen ihren Erfolg, aber in der großen Mehrheit der Bevölkerung ja nicht. Das ist bei uns deutlich anders als in den USA, wo sich tatsächlich zwei nahezu gleich große Lager gegenüberstehen. Hier eint dann doch die Demokraten sehr viel mehr noch und ist auch deutlich die größere Gruppe. Ich glaube, das Entscheidendere ist eher, wie gehen SPD und CDU, CSU und aber auch Grüne und FDP miteinander um. Versucht man da konstruktiv, bei aller Unterschiedlichkeit, die es ja gibt, miteinander umzugehen? Das, was ich zum Beispiel vom Herrn Söder über die Grünen höre, ist nicht konstruktiv. Da wird dann draufgehauen. Das wäre genau das, was eher den Populisten nützt und eben nicht diese Kompromissfindung und auch Lösungsfindung nach einer Wahl ermöglichen würde. Aber ja, da wird es natürlich vielleicht nicht ganz von der Spitze, aber aus den zweiten Reihen wird es Aussagen geben, die nicht dazu führen, dass man zusammenführt. Wir haben im Bereich des Journalismus was Ähnliches. Also, dass wir da gucken, ist das Kritisieren, nur Kritisieren, was geht alles nicht und hier hätte man mehr und da müsste man mehr machen. Ist das ausreichend auch für die Leserinnen und Leser oder für die Zuschauer? Die Antwort, nein, das ist nicht ausreichend. Besser gutiert wird das, was wir Constructive Journalism nennen. Also wenn ein Problem benannt wird, dann aber auch ein Lösungsvorschlag dazu unterbreitet wird. Nicht so nach dem Motto, ich weiß es, so muss man es machen, sondern das wäre eine Option. Machen Journalisten, könnten sie häufiger machen, sagen wir es mal so, machen sie ein bisschen wenig, könnte ich mir genauso gut für Politik auch vorstellen.
Gut. Und Sie haben gerade so in einem kleinen Nebensatz die Vereinigten Staaten von Amerika angesprochen. Wir hatten jetzt die US-Wahl, stehen ja, ich sage es jetzt einfach mal so offen, leider vor der Rückkehr von Donald Trump an die Hebel der Macht. Und wir haben ja auch gemerkt, wie in Amerika insgesamt sich das gesellschaftliche Klima verändert, verschlechtert hat, eine Spaltung in der Gesellschaft, man kann es ja gar nicht anders sagen. Und natürlich auch in dieser Wahlauseinandersetzung. Also es waren ja Dinge, die wir jetzt aus Deutschland zum Glück nicht oder noch nicht kennen, die ich mir auch nicht wünsche. Sehen Sie uns in Deutschland, die westlichen Demokratien, ich nehme jetzt mal Europa dazu, wo ja auch durchaus in anderen Ländern populistische Kräfte immer stärker werden, sehen Sie uns da auf einem Weg in Richtung dieser amerikanischen Verhältnisse? Oder sagen Sie, es könnte vielleicht auch ein Schockmoment sein, dass man durchaus seitens des Journalismus, seitens aber auch der politischen Parteien selbst, sich nicht auf eine derart starke Polarisierung einlässt?
Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber in anderen europäischen Ländern, teilweise auch in Deutschland, habe ich den Eindruck, dass dieser Schock immer nur kurz anhält. Und dann heißt es, wir haben verstanden und wir müssen uns jetzt zusammenreißen, wir müssen es anders machen. Und 3 Tage später ist die Routine wieder da und man verfällt in alte Muster. Das ist zumindest eine Sorge. Erleichtert wird's für die, die sowas betreiben, durch den massiven Wandel des Mediensystems. Was wir in den USA nicht haben, ist eine funktionierende Presse. Wir haben gar keine Lokalpresse mehr oder so gut wie keine. Die nationale Presse, naja, gibt's noch ein bisschen was, aber im Printbereich so wahnsinnig viel auch nicht. Und man hat ja auch gemerkt, teilweise wurde sich da dem Druck der Eigentümer gebeugt. Und wir haben diese massive Rolle von Social Media mit Musk an der Spitze, der genau ja auch diese Rolle ausnutzt und aus dieser Position heraus zu politischer Macht kommt, ohne irgendeine Legitimation. Ja. Und davon sind wir noch ein bisschen entfernt, aber nicht mehr so weit. Wir haben auch bei uns bestimmt so um die 15, 20, 25%, die sich überwiegend, wenn nicht sogar ausschließlich aus sozialen Medien über Politik, nennen wir es mal, informieren oder ein Bild machen. Und das ist ein gänzlich anderes als das, was man durch eine normale Beobachtung der Welt bekommt. Und das ist schon eine gefährliche Entwicklung, ja.
Ja. Und genau den Punkt wollte ich aufnehmen, weil die Frage, und das wird der zweite Teil unseres Gesprächs heute sein, nämlich die Frage, wie Kommunikation überhaupt noch stattfinden kann in unseren Zeiten. Die Rolle von Social Media hat sich ja in den letzten Jahren sehr stark entwickelt. Sie sagen es zu Recht, es gibt Menschen, die nicht mehr erreicht werden über die klassischen Medien, über, ich nenne es jetzt mal Qualitätsmedien, wo ein gewisser auch Anspruch drin steckt, sei es jetzt bei Zeitungen, sei es auch im Bereich des Rundfunks und des Fernsehens. Und wir haben ja die, ich sage jetzt mal, eine Wahrnehmungswelt in Social Media, die sehr stark in Schwarz-Weiß fällt. Da like oder dislike ich etwas. Das heißt, da gibt's nur 1 oder 0. Und wenn man da teilweise dann, ich sage jetzt mal, in den Sog der Algorithmen gerät, dann bleibt man dann auch noch unter Gleichgesinnten und hat dann möglicherweise auch den verfehlten Eindruck, alle denken so wie ich. Wie nehmen Sie die Rolle von Social Media gerade auch im demokratischen Diskurs, der ja bei uns stattfindet, war. Und sehen Sie, das war ja meine große Hoffnung, dass es zu einer Demokratisierung auch von Kommunikation führt, das, was wir über Social Media, über das World Wide Web insgesamt haben. Oder sehen Sie da durchaus auch virulente Gefahren? Wie würden Sie das aus heutiger Sicht beurteilen, gerade was den demokratischen Diskurs angeht?
Ist meine größte Fehleinschätzung, die ich je hingelegt habe in meiner beruflichen Karriere oder überhaupt in meinem Leben, dass ich gedacht habe, sehr naiv, Social Media sind demokratiefördernd oder können es sein gegen Öffentlichkeiten, herrschaftsfrei und so weiter. Da habe ich mich komplett getäuscht. Die Wirklichkeit heute ist eine völlig andere. Das sind Aufheizmaschinen, um den Diskurs gerade nicht zustande kommen zu lassen, sondern wie Sie es beschrieben haben, es gibt nur Schwarz und Weiß. Und dann entsteht aber eben nicht nur diese eigene Kommunikationswelt, sondern wir haben dann auch eine eigene Weltwahrnehmung. Mhm. Wir nennen das oft den Doomsdayismus, also die Weltuntergangsstimmung, die dann verbreitet wird und hängt man einmal in dieser Blase drin und kriegt nur noch Negatives über Politik. Und am Ende war es immer der Habeck oder Scholz oder halt ein Politiker, eine Politikerin. Dann ist das ja überhaupt keine Grundlage für eine demokratische Entwicklung. Ja. Es ist wirklich gefährlich. Ja. Und die Frage, was machen, ist eine, ist Regulierungen in dem Bereich und das andere aber die klassischen Massenmedien stärken. Und das sehe ich schon mit einem gewissen Schrecken, wenn wir jetzt an Rundfunkstaatsvertrag denken und die Verhandlungen darüber oder an die Gebühren, an Diskussionen, wie doch auch an öffentlich-rechtlichen Kritik geübt wird. Im Einzelnen kann man das immer, aber auch als System. Und wir brauchen die so dringend und wir brauchen auch die Zeitungen so dringend. Brauchen wir wahrscheinlich auch andere ökonomische Modelle. Denn das Clickbaiting ist ja genau ein Reflex auf diese Phänomene, die wir in Social Media auch haben.
Wunderbar. Herzlichen Dank, lieber Herr Dr. Bretschneider. Jetzt machen wir hier einen kleinen Cut, nämlich unseren Soundwechsel. Und heute kommt Simone Kirschbaum zu Wort, meine Kollegin aus dem Landtag aus Backnang. Sie ist erst seit wenigen Wochen Mitglied des Landtags und deswegen freuen wir uns über das, was uns Simone im Soundwechsel zu sagen hat.
Der Soundwechsel.
Hallo zusammen, hier ist Simone Kirschbaum und ich freue mich heute sehr, bei dir, lieber Andreas Stoch, und bei Ihnen, Professor Bretschneider, im Podcast zu sein. Viele von uns kennen das Zitat von Cicely Saunders. Es geht nicht darum, dem Leben mehr Tage zu geben, sondern den Tagen mehr Leben. Dieses Zitat begleitet mich schon lange, denn mein Leben war immer voller Überraschungen, Wendungen und unvorhergesehenen Wegen. In die Politik zu gehen für die SPD, diese Entscheidung habe ich sehr bewusst getroffen. Früh war mir schon klar, dass ich Hebamme werden wollte. Doch das Leben hatte andere Pläne für mich. Nach meinem Realschulabschluss machte ich ein freiwilliges soziales Jahr in einer Schule für Körperbehinderte. Mein damaliger Mentor dort riet mir, vor der Hebammenausbildung noch eine andere Ausbildung zu machen. So würde ich Jugend- und Heimerzieherin. Nach einigen Jahren in der Diakonie stand ich vor einer großen Entscheidung. Soll ich ein neues Team mit aufbauen oder meinen Traum von der Hebammenausbildung endlich verwirklichen? Das Leben ist aus Mut gemacht und so entschied ich mich für Letzteres und wurde tatsächlich unter 3000 Bewerberinnen ausgewählt. Das Leben hat mich immer wieder überrascht. Mit meinem Mann und unseren Kindern habe ich eine wundervolle Familie gegründet. Doch der Verlust unserer Zwillinge hat uns tief getroffen. Durch diese Erfahrung bin ich zur Trauer- und Hospizarbeit gekommen. Als Koordinatorin in einem ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst habe ich viele Familien begleitet und dabei gelernt, wie wichtig es ist, auch in schweren Zeiten füreinander da zu sein. Das Leben ist oft ganz schön ungerecht und kann hin und wieder, sorry, ein riesen A-Pünktchen-Pünktchen sein. Als Hebamme und Trauerbegleiterin weiß ich um die sehr unterschiedlichen Startchancen, die Menschen in unserem Land haben. Mich für soziale Gerechtigkeit einzusetzen, ist mein Leitstern. Das tue ich in all meinen unterschiedlichen Professionen. Es gilt, Lösungen zu finden, die das Leben und Zusammenleben besser machen. Mein Bild von Politik. Ein runder Tisch mit vielen Plätzen. Ich verstehe mich als Politikerin, auch als Gastgeberin, die Menschen zum Austausch einlädt. Mein Tisch ist rund, ohne hierarchisches Kopfende. Gute Entscheidungen kann ich nur treffen, wenn ich mich mit meiner Zielgruppe austausche, ihnen auf Augenhöhe begegne. In der Familienpolitik heißt das, sich mit Menschen jeder Generation zu treffen, denn Familie ist alterslos. Und jetzt möchte ich noch etwas Persönliches mit euch teilen. Musik ist für mich ein wichtiger Bestandteil meines Lebens. Mein Mann spielt Euphonium, unsere Jungs Tuba und Saxophon und ich etwas Klarinette. Mittlerweile bin ich aber nur noch aktive Zuhörerin, die braucht es ja auch. Jan Delay, Wanda, Red Hot Chili Peppers sind eine meiner Lieblingsbands und Künstler und nicht zu vergessen bis heute die Toten Hosen. In meiner Jugend musste man sie entscheiden. Fraktion Tote Hosen oder die Ärzte, beides war ein No-Go zusammen. Ein Lied von Axel Bosse. Tanz, als wär's das letzte Mal, begleitet mich oft. Es erinnert mich daran, das Leben in vollen Zügen zu genießen und für das zu kämpfen, was mir wichtig ist. Heute und im Hier und Jetzt. Also nichts ist für immer, nichts ist für immer. Also Tanz, als wär's das letzte Mal.
Für immer, für immer. Also Tanz, als wär's der letzte Tanz. Als wär's der letzte Tanz.
Ja, und nach diesem kleinen Break und Simone Kirschbaum sind wir wieder zurück in dem Podcast Soundcheck Politik. Und ich habe Herrn Professor Dr. Brettschneider zu Gast. Ich freue mich sehr, dass wir heute über das Thema Politik und Kommunikation im Schwerpunkt reden. Aber jetzt geht es natürlich auch mal um die persönlichen Vorlieben meines Gastes. Lieber Dr. Brettschneider, was sind denn so, wenn Sie jetzt auf Musik angesprochen werden, wenn Sie sich unbeobachtet fühlen, was ist dann die Musik, die Sie aus Ihrem iPod oder aus sonstigen Geräten abrufen?
Das variiert sehr mit der Stimmung, aber im Großen und Ganzen ist es sehr ähnlich. Ich mag Chicago Blues sehr, mag Albert King, mag Beth Hart, übrigens auch relativ viele, die jetzt hier bei den Jazz Open in den letzten Jahren aufgetreten sind. Beth Hart war auch da, LP, Larkin Poe, alles großartige Musikerinnen, David Gilmour und Pink Floyd, seit ich klein bin.
Also Sie sind, sage ich jetzt einfach mal, so wie es uns allen geht, schon geprägt von der Zeit, in der wir groß wurden.
Ja.
Ich höre das ja auch immer Vor wenigen Wochen war ja beim SWR wieder diese Hitparade, wo die Hörerinnen und Hörer ihre Dinge wählen können. Und du hörst einfach daran, welche Menschen hören SWR 1, weil die Musik, die dann rauskommt, das ist die Leute geprägt hat, offensichtlich.
Mit Ausnahme vom Badener Lied, das ja auch.
Badener Lied und auch das, ich gebe es offen so, auch das Württemberger Lied ist mir jetzt nicht in Fleisch und Blut. Das kann ich so sagen, aber ich bin ein Kind der 80er tatsächlich. Und als dann so die Punkbewegung aufkam und so diese etwas, ja, auch Dinge, die jetzt heute, ich sage jetzt mal Avantgarde immer noch sind, wie Kraftwerk oder ähnliches, das fand ich damals spannend. Und ich merke das, wenn man so Lieder hört, da reichen die ersten 2, 3 Töne und man ist sofort wieder da drin und empfindet das Lied auch als was ganz Tolles.
Ja, und es ist eine Stimmung mit dabei. Also oft ja Erinnerungen, wann hat man das vor allem gehört oder auch jetzt noch, wann hört man es vor allem, ja. Mhm.
Genau. Also, das Thema Musik, wir haben vorhin die Ärzte mit dem Song Demokratie gehört, ist natürlich auch ein Thema. Wir haben ja auch im Podcast bereits mit Gästen darüber gesprochen, welche Rolle zum Beispiel auch Kunst und Kultur für die Bewahrung unserer Demokratie spielen können. Heute wollen wir uns mal ein bisschen verschärft und vertieft mit dem Thema Sprache beschäftigen. Mhm. Denn Politik lebt ja davon, dass Menschen sich in ihrer Rolle als Staatsbürger oder Staatsbürgerin auch erstens ihrer Rolle bewusst sind, aber auch natürlich die Informationen bekommen, die sie brauchen, um sich ein politisches Urteil zu bilden. Und wir leben nun mal in einer Demokratie, in der irgendwann eine Wahlentscheidung steht. Und dann sollte man ja durchaus auf Basis von Fakten auch entscheiden, was der eigenen Meinung entspricht. Und deswegen wollte ich das Thema nochmal aufbringen. Sie forschen seit 2007 gerade auch zur Verständlichkeit von Texten in der Politik. Sie haben die Verständlichkeit von Parteiprogrammen untersucht. Sie haben auch, ich sage jetzt mal, die Frage, wie reden Politiker zu Menschen und mit Menschen untersucht. Würden Sie sagen, und das mal vielleicht als Einstieg, dass die Verständlichkeit der Politik von politischer Sprache in den letzten Jahren eher zu oder eher abgenommen hat?
Weder noch. Das ist sehr davon abhängig, wer da spricht. Einige machen das richtig gut und andere eben gar nicht. Mhm. Da hat man dann die meandernden Schachtelsätze und hat mal ein Wahlprogramm, da war der längste Satz 107 Wörter lang. Da wissen sie am Ende vom Satz nicht mehr, wie der angefangen hat. Die Verständlichkeit ist das eine. Also werden Fachbegriffe beispielsweise, wenn man sie verwendet, wenigstens übersetzt und erläutert, folgt man der Regel ein Gedanke, ein Satz, nächster Gedanke, nächster Satz, hat man anschauliche Beispiele mit drin. Und da sehen wir doch, wir messen das immer mit einem Computerprogramm, dass bei den Wahlprogrammen nicht wirklich eine Zunahme da ist, dieser formalen Verständlichkeit. Wie gesagt, es variiert. Die CSU ist da relativ häufig ganz gut. Die übersetzen dann quasi den Stammtisch auf Papier und das bildet sich dort ab, sehr kurze Sätze. Bei der Landtagswahl der letzten in Baden-Württemberg war die SPD an erster Stelle, war auch gut. In anderen Bundesländern wieder nicht. Manchmal ist es sehr verkopft, was in den Programmen steht. Und dieses Verkopfte lädt dann nicht gerade dazu ein, sich damit zu beschäftigen. Es ist Politik ein bisschen sowohl Bringen als auch Hohlschuld. Das will die Wählerinnen und Wähler nicht ganz freisprechen davon, dass sie sich auch beschäftigen müssen mit Inhalten. Ja. Aber man muss es ihnen jetzt nicht überflüssigerweise auch noch besonders schwer machen.
Ja, unnötig kompliziert.
Ja. Aber ich habe einen Verdacht, Sie können es ja bestätigen oder dementieren, wie das zustande kommt. Ich vermute, es sind die Facharbeitskreise in den Parteien, die dann mit ihrem Hintergrundwissen gar nicht mehr realisieren, dass die normalen Bürgerinnen und Bürger, die Laien, eben nicht wissen, was die Stempelsteuer ist oder die Abflachung des Mittelstandsbauchs. Und das muss dann eben übersetzt werden.
Das ist, glaube ich, tatsächlich ein Problem, dass natürlich die Programme schreiben, aus dieser Welt kommen, sich in dieser Welt bewegen. Neudeutsch würde man Bubble sagen. Und Menschen, die außerhalb dieser Bubble sind, dann ein echtes Problem haben, überhaupt zu verstehen, was meinen die eigentlich. Wenn wir jetzt mal über die Parteiprogramme hinausgucken, weil jetzt sind wir mal ganz ehrlich zueinander, die allerwenigsten Menschen lesen vor Wahlen Parteiprogramme, sondern es geht ja eher um Botschaften. Und Sie haben recht, dieses Thema zu kompliziert, zu detailverliebt oder auch oft von Fremdwörtern durchsetzt. Auf der anderen Seite ja eher das Problem, dass dann Das Gegenteil davon ist oft, dass in Lehrformen und in Phrasen geredet wird, was ja auch nicht zielführend ist. Wir kennen alle die Situation, jemand wird befragt, sei es in einer Talkshow oder sonst wie. Und wenn dann nur ganz viele Lehrformeln kommen, dann ist es ja auch für die Zuhörenden nicht sehr ergiebig, weil sie sich keine wirkliche Meinung bilden können. Wie sollten Politiker Ihrer Meinung nach kommunizieren, um beide Kritikpunkte nicht zu erfüllen? Also weder zu detailverliebt, fremdwortlastig zu sein, auf der anderen Seite aber auch nicht zu phrasenhaft unterwegs zu sein.
Ja, phrasenhaft sollen sie überhaupt gar nicht sein. Das soll Substanz haben, das sollen klare Aussagen sein, klare Botschaften. Die müssen auch nicht immer Mehrheitsbotschaften sein, wenn sie dann erläutert werden. Das ist durchaus möglich und erforderlich. Ja, an die Lebenswelt denken, der eigenen Zielgruppe und mit diesen lebensweltlichen Beispielen dann auch versuchen, die eigene Politik zu verdeutlichen, nicht zu sehr auf dem abstrakten Niveau zu bleiben, sondern konkret zu übersetzen, was bedeutet das im Lebensalltag. Dazu muss man den Lebensalltag kennen, um dann diese Beispiele auch einfügen zu können. Noch wichtiger ist es, auch mal das Abwägen darzustellen und nicht immer als Schlaumeier rüberzukommen und sagen, ich weiß es, sondern sagen, hier gibt's mehrere Wege, wie wir zu einer Lösung kommen können. Die haben alle ihre Vor- und Nachteile. Also auch dieses durchaus ja schwierige politische Geschäft nicht zu leicht darzustellen, sondern als das, was es ist, eine ganz schöne Abwägungsarbeit.
Ja. Ich glaube, das, was Sie angesprochen haben, nämlich nicht über die Köpfe der Menschen hinwegzureden, sondern zu versuchen, was auch deren Erfahrungs- und Lebenshorizont ist, um auch sie ganz konkret anzusprechen und auch deutliche Signale zu senden, dass man die Menschen in ihrer Lebenswirklichkeit auch wahrnimmt. Ich glaube, das ist der erste Schritt, dass Menschen überhaupt zuhören wollen. Und deswegen die Frage, haben Sie gerade konkrete Beispiele von Politikerinnen oder Politikern vor Augen, die das besser oder andere, die es vielleicht weniger gut können?
Ja, fallen mir schon einige ein. Einer, der das rhetorisch sehr gut macht, ist immer noch Gregor Gysi. Jetzt mal unabhängig von den politischen Positionen, die vertreten werden. Kein Wunder, dass die Linkspartei ihn jetzt auch wieder nach vorne schiebt, in der Hoffnung, eins von drei Direktmandaten zu erwerben. Ja. Also der kann das durchaus gut. Früher Joschka Fischer hat das auch sehr gut gemacht. Gibt's schon einige, denen das gelingt. Aber es gibt auch viele, die tatsächlich diese Phrasen dreschen. Und ich würde mal sagen, Robert Habeck ist auch einer, dem es lange gelungen ist, bis zum von Ihnen ja schon angesprochenen Heizungs- oder, wie es so schön heißt, Gebäudeenergiegesetz. Da ist ihm das abhanden gekommen. Aber vorher wurde ja schon gelästert. Na, dem kann man beim Denken zugucken, weil er eben diese Abwägungen vorgenommen hat. Lange Zeit kam das gut an und wurde auch als neuer Politikstil wahrgenommen. Aber es muss eben mit Substanz einhergehen. Beim Gebäudeenergiegesetz hat er mit seiner eigenen Regel gebrochen, nämlich auch zuhören. Und also diese Politik des Gehörtwerdens, die wir in Baden-Württemberg ja auch haben, ist ja Teil des Erklärens. Erklären ist die eine Seite. Die andere Seite der Medaille ist mal zuhören und sich schildern lassen, was Menschen nervt.
Ich glaube, das ist ganz wichtig und deswegen sollte der Politik nicht im luftleeren Raum oder auch nicht in der geschlossenen Kammer entstehen, sondern sie sollte aus einem diskursiven Prozess eigentlich entstehen, weil nur so kann ich ja überhaupt wahrnehmen, wo die Menschen der Schuh drückt. Ich glaube, das ist was ganz, ganz Wichtiges. Nochmal zurück auf das Thema Social Media, das wir ja vorhin angesprochen hatten. Jetzt lebt ja Social Media auch in der, ich sage jetzt mal, in der Wahrnehmung der Menschen, die es benutzen, von einer ziemlichen Kurzatmigkeit, würde ich es mal nennen. Also die, ich sage jetzt mal, das Betrachten eines Bildes, sei es jetzt auf der Plattform Instagram oder sonst wie, das geht ja innerhalb von Sekundenbruchteilen. Und jetzt wissen wir ja auch, dass politische Zusammenhänge oft relativ komplex sind, auch in ihrer Darstellung. Und deswegen mal ganz konkret thematisiert das Dilemma, in dem sich Parteien befinden, die die Komplexität von Probleme nicht einfach negieren können und auch nicht wollen, sondern versuchen auch die Komplexität darzulegen. Gleichzeitig aber dieses sehr, sehr schnelllebige, kurzatmige Tempo auf den sozialen Medien zu haben, wo natürlich geradezu verlangt wird, Botschaften in extrem kurze, entweder sei es Bildsegmente oder auch in Wortsegmente oder ganz kurze Wortzusammenstellungen zu setzen. Sehen Sie da auch ein Problem für, ich sage jetzt mal, Parteien, die sich die Mühe machen, die Wahrheit zu sagen, damit aber komplexer sind und andere, die sich natürlich unter Verkürzung von Wahrheit sehr, sehr kurz fassen.
Ja, ein Problem ist es, aber ich hoffe kein unlösbares. Dann hat man ja verschiedene Kommunikationsinstrumente und die Frage ist, wie werden diese Instrumente orchestriert eingesetzt, aufeinander abgestimmt. Also hat man etwa auf Instagram mit ein paar Bildern und einem kleinen Slogan einen Anreißer, der dazu dann animiert, sich auf anderen Kommunikationskanälen ein bisschen tiefergehend zu informieren. Wir sehen einen Kanal, der immer bedeutender wird und das ist das persönliche Gespräch. Das ist gleichzeitig das Aufwendigste, das Zeitaufwendigste, aber da hat man noch eine Interaktion, da spielt Vertrauen eine Rolle, da kann man nachfragen, kann nochmal was erläutern. Gespräche sind so wichtig. Klassischen Massenmedien zum Vermitteln von Informationen, aber das haben wir vor allem bei den über 60-Jährigen, bei den ganz Jungen nicht mehr, aber die gucken dafür Tagesschau in 100 Sekunden oder irgendwas anderes. Der Inhalt muss stimmen und es muss ein Anreiz da sein. Ich denke es mal an Franz Müntefering, als der seine berühmte Heuschreckenrede gehalten hat. Die würde heute gut funktionieren. Man hätte eine Heuschrecke auf Instagram und dann könnte man im Anschluss über ausländische Finanzinvestoren und Private Equity sich unterhalten. Der hat das sehr gut gemacht, schon mit einer bildhaften Sprache.
Das heißt, bildhafte Sprache, die dann, sage ich mal, durchaus auch zumindest mal einen Wegweiser gibt oder einen Hinweis gibt darauf, dass sich ein Thema durchaus natürlich vielschichtiger darstellen lässt, aber dass man zumindest mal, man würde neudeutsch sagen, einen Eyecatcher hat oder einen Earcatcher, egal wie man es nennt, jedenfalls der Leute abholt und neugierig macht.
Ganz genau. Und dann dazu führt, Mensch, damit beschäftige ich mich jetzt intensiver. Und Menschen beschäftigen sich mit dem, was sie unmittelbar betrifft. Aufreger auch in ihrer Region, wenn Krankenhäuser zusammengelegt werden sollen oder wenn Energieräder gebaut werden oder öffentliche Dienstleistungen eingeschränkt werden. Das ist dann Gesprächsgegenstand. Aber das Vermitteln, was Sie auch hervorgehoben haben, wie man dann über Abwägungen und Kompromisse zu einer Lösung kommt, ja, da braucht es schon auch den einen oder anderen Earcatcher. Der Doppelwumms, glaube ich, war ja auch so ein Versuch und die Zeitenwende, ist immer die Frage, ist das jetzt so geglückt? Früher hatten wir mal den Begriff der Kopfprämie im Gesundheitsbereich. Die Vorschläge zu dem Themenfeld waren tot, als der Begriff Kopfprämie verwendet wurde. Man sagt, okay, Kopfgeldprämie, das ist sofort negativ.
Das war ja auch damals, glaube ich, der Sinn, dass man versucht hat, dieses Thema negativ zu besetzen. Das war ja auch damals ein politischer Begriff oder sogar Kampfbegriff, den man damals verwendet hat, um eigentlich die Idee tot zu machen.
Ja, als Heiner Geißler noch Generalsekretär der CDU war, hat er mal formuliert, wer die Köpfe besetzt, wer die Begriffe besetzt und die Köpfe besetzt, der bestimmt Politik. Und genau das ist es. Es fängt mit den Begriffen an, geht dann weiter über das, was wir so Frames nennen, Erzählungen, Rahmungen. Und am Ende steht dann die politische Entscheidung. Deswegen die Worte, die wollen schon bewusst und weise gewählt werden.
Dann entnehme ich aber Ihren Worten, dass auch in einer Zeit, in der die sozialen Medien natürlich nicht mehr ignoriert werden können in der politischen Kommunikation, doch ein Mittel darin stecken könnte, die persönliche Begegnung wieder zu suchen. Sei es, ich sage es mal, in klassischen Formen beim Haustürbesuch oder auch bei Wahlkampfständen, jedenfalls dort, wo sich Menschen begegnen. Wir hatten ja jetzt vor wenigen Tagen auch ein Phänomen bei der Wahl in Rumänien, als ein völlig unbekannter Kandidat, sehr, sehr rechtslastig, russlandfreundlich, quasi über eine TikTok-Kampagne auf Platz 1 bei der Präsidentenwahl landete, wahrscheinlich im zweiten Wahlgang jetzt nicht erfolgreich sein kann, aber trotzdem ja ein Phänomen, das unsere Zeit doch ein Stück weit kennzeichnet.
Ja, so ist das. Und in Deutschland ist es die AfD, die auf TikTok nicht nur am aktivsten ist, sondern auch am erfolgreichsten. Ich würde sagen, bei TikTok ist noch was anderes eher gefährlich, weil es auf sehr junge Leute trifft, die noch keine schon ausgebildeten politischen Orientierungen entwickelt haben, sondern da noch mittendrin stecken. Und da nutzen sie TikTok gar nicht, um sich politisch zu informieren, sondern zu Unterhaltungszwecken. Eingespielt wird aber ständig irgendetwas aus der rechtspopulistischen Ecke. Und dann wird das wahrgenommen, als wäre das was Normales, als wäre das ein ganz normaler Bestandteil des politischen Diskurses. Und diese Normalisierung auf einem Weg, der eigentlich für Unterhaltung gedacht ist und nicht für Politik, ist, glaube ich, so was Schleichendes, wirklich Schwieriges. Und in anderen Ländern ist das schon deutlich weiter. Und auch da wieder USA, um Substanz ging es da nicht mehr in dem Wahlkampf. Verächtlich machen von anderen, wüstes Beschimpfen. Und also Zeugs, wo haben Sie dieses Katzen- und Hunde-Video
They
gesehen?
They eat cats and dogs, genau. Ja. Ja.
Also das war Trumps Aussage. Dann wurde das ja verarbeitet, auch künstlerisch, auch mit Musik. Ja. Und so, ja, das ist die richtige Antwort darauf. Und damit ist das durch. Aber nein, damit ist es nicht durch.
Eben nicht.
Ja. Und das lässt einen schon ein bisschen sprachlos zurück.
So, und ich glaube deswegen, sowohl was Ihre Profession angeht, nämlich das Forschen über Kommunikation, aber vor allem auch unsere Profession, nämlich Politik, die ja die Frage sich stellen muss, wie gelingende Kommunikation gestaltet werden kann, wird uns weiter gerade in diesen Zeiten heftig umtreiben. Deswegen, lieber Dr. Brettschneider, herzlichen Dank für Ihren Besuch heute. An alle, die zuhören, ihr wisst es, immer am Ende kommt mein Satz, it's a long way to the top if you wanna rock and roll, um AC/DC mal wieder zu zitieren. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr heute wieder zugehört habt. Wenn ihr mögt, folgt mir gerne auf Social Media. Ihr findet mich unter Andreas Stoch. Und wenn ihr Wünsche, Anregungen oder Fragen habt, dann schreibt mir einfach an podcast@spd.landtag-bw.de. Ich würde mich über euer Feedback freuen. Danke nochmal, lieber Herr Dr. Brettschneider. Alles Gute und bis bald.
Dankeschön.